Halo, Jäger in der Dunkelheit von Peter David. Originalveröffentlichung Juni 2015. Deutsche Übersetzung März 2016. Das Jahr 2555. Mehr als 2 Jahre sind vergangen, seit der legendäre Master Chief nach einer Geheimmission auf der als Arche bekannten Installation 00 als verschollen gilt. Ein brüchiger Friede herrscht nun zwischen der Menschheit und den Resten der einstmals übermächtigen Allianz. Als Wissenschaftler der Erde eine beunruhigende Entdeckung machen, die das Schicksal der gesamten Galaxis besiegeln könnte, formiert sich ein ungleicher Kommandotrupp aus Eliten der Allianz und Einheiten der Erde, um zur Arche zurückzukehren. Den ehemaligen Feinden bleibt nichts anderes übrig, als ihre Differenzen beizulegen und Seite an Seite zu kämpfen, um den drohenden Untergang im letzten Moment zu verhindern.
Und damit, hi liebe Battlefans, ich bin's der Flashsteiger und willkommen zu einem weiteren Cluster Talk. Genauer gesagt zur Rubrik Buchclub. Und dabei ist der Ice-T Karabiner. Ice-T, hallo.
Hallo, Flash.
Und wie wir gerade von Ishma schon gehört haben, am Anfang, reden wir heute über Halo, Jäger in der Dunkelheit. Das haben wir zeitgleich gelesen vor 4 Monaten und jetzt möchten wir gerne näher darüber sprechen.
Ja, vier Monate ist schon her. Ja.
Ja. Genau. Und um die Exposition, die wir gerade schon gehört haben, die Ausgangslage noch ein bisschen näher zu beschreiben, habe ich jetzt den Job bekommen von Ice-T, das noch ein bisschen zu konkretisieren. Wir haben ja vielleicht schon gerade gehört, es geht um die Nachzeit des Human Covenant War, also zwischen Halo 3 und 4 befinden wir uns. Und eine weitere Bedrohung wird ja allen Rassen wieder geboten. So müssen Sangheili und Menschen gemeinsam aufgrund eines Countdowns, den sie gefunden haben, die Forscher gefunden haben, wieder zur Arche zurück, um eine Bedrohung abzuwenden. Und das, ja, ist konkreter gesagt das Ziel des Ganzen, dass halt jetzt die Reise zur Arche durch ein Portal stattfindet. Und wie es dann weitergeht, könnt ihr entweder gleich weiterhören in diesem Talk oder ihr meint, es ist doch spannend, ich schalte lieber ab, lese das Buch und gehe wieder hier zum Talk rein, um dann die Meinung zu hören und dann anschließend darüber in den Kommentaren zu diskutieren, dann ist das natürlich auch super. Aber jetzt ist es für dich mit Spoilern gespickt.
Genau, wenn es jetzt losgeht, geht's los. Er kommt ja nicht mehr raus, denn seid ihr mit drin in der mitreißenden Geschichte. So, ich hatte den Plan, ein bisschen über die Charaktere jetzt zu reden, weil ich fand die Charaktere in dem Buch eigentlich sehr interessant. Es gab vielseitige Charaktere. Charaktere waren nicht sehr tiefgründig, teilweise, aber es war von allem so ein bisschen was vertreten. Es war ein neugieriger Charakter, war da ein schüchterner Charakter, der aber im Verlaufe des Buchs immer aktiver wurde. Es sind auch bekannte Charaktere dabei, wie zum Beispiel Vale, die kennt man ja aus den Spielen. Die wird aus dort
Halo 5, genau.
Genau. Ja, Halo 5, nur Halo 5, ne? Ja, nur Halo 5. Die wird in diesem Buch so ein bisschen, Charakter gebildet. Das ist ja dieses schöne neudeutsche Wort, Character Building. Und dazu kommen dann noch so ein paar Seitengeschichten zwischen dem Bruder gespannt und es sind auch wieder 2 Eliten dabei oder Sangheilis und ich bin ja ein Riesenfan davon, wenn die Bücher Geschichten zwischen oder untereinander mit anderen Rassen beschreibt, wie auch schon in Der zerbrochene Kreis. Dass man so ein bisschen den Einblick bekommt, wie in Halo 3, wie arbeitet alles zusammen. Und ich möchte so ein bisschen jetzt schon ein bisschen genauer über einzelne Personen reden.
Ich würde gerne über ein Gespann reden, sozusagen über die Rivalitäten sozusagen. Wir haben ja das Setting, dass es nach Halo 3 stattfindet. Und ich finde, also für mich zumindest, habe ich vergessen oder nicht beachtet, dass es jetzt, der Krieg ist jetzt vorbei. Jetzt verstehen sich die Rassen wieder ganz gut. Also ist alles wieder gut, als wäre nichts gewesen. Und dieses Buch hat gezeigt, so ist es nicht. So naiv kann man nicht denken.
Stimmt,
und das fand ich dann schön auch zu sehen in den Charakteren. Hier mit dem Sangheili und den Spartan, die sich im Krieg bekämpft haben, der Arm wurde abgeschlagen oder so, ne?
Und jetzt
sollen die zusammenarbeiten. Das ist ein sehr schönes Gespann. Da hat das schon gezeigt, wie auch nach dem Krieg noch Rivalitäten stattfanden. Also zumindest, dass es da noch ein gewisses Misstrauen in der Beziehung da ist.
Ja, es knistert das ganze Buch so ein bisschen. Und das nicht im positiven Sinne von Liebe, sondern schon fast Hass, wenn man das so sagen möchte. Und genau. Ja, darüber können wir auch gleich im Verlauf der Charakter sprechen. Und ja, ich würde erstmal anfangen mit der Person, die auch Anfang des Buches so ein bisschen einleitend beschrieben wird. Mhm. Nein, ich meine nicht in diesem ganz kurzen Text den Bruder Bobby, sondern ich meine Luther Mann. Kannst du dich noch erinnern, wie er eingeleitet wurde?
Ja, ich habe es mir auch heute nochmal durchgelesen, weil ich es einfach so geil fand. Es wurde die Kindheit von ihm beschrieben, wie er von einem Heimatplaneten, also von seinem Heimatplaneten, der gerade angegriffen wurde, von der Allianz geflohen ist. Und er schaut dann aus dem Fenster aus diesem Fluchtschiff, sag ich mal, und hat dann die Schlacht dann gesehen, beziehungsweise wie der Planet angegriffen wurde. Und er hat das dann als toll beschrieben. Also er fand das einfach so faszinierend, diese Macht, diese Übermacht zu sehen. Und das auch genau. Gar nicht im negativen Sinne. Und das zeigt ja auch irgendwie auch schön, dass hier eine ganz andere Perspektive von einem Kind in Halo, also im Halo-Universum gezeigt wurde. Das fand ich einfach genial. Und da hat auch in der ersten Szene direkt mich das gepackt, sogar im Prolog, mit Emotionen gespielt und mit Überraschung. Da hat man ja auch beschrieben bekommen, dass die Mutter ihn dann verprügelt hat, weil das halt einfach so eine ernste Situation ist.
Genau.
Alle im Schiff haben geweint und dann auch die Überraschung, ja, dann habe ich mich mit meiner Mutter wieder verstanden und dann hat sie Selbstmord begangen. Das war das einfach Schlag auf Schlag.
Genau,
das war heftig und ab da an hat es mich einfach schon gepackt.
Das hat so richtig in die Magenkuhle vom Leser einmal reingehauen, ne? Das war so erst, ich weiß nicht, es waren ja nicht mehr die ersten 20 Seiten, es waren die ersten 10 Seiten und da wurde mit den Gefühlen vom Leser gespielt. Es war schon unglaublich. Gerade haben sie die Flucht überlebt, gerade verträgt er sich mit seiner Mutter nach der komischen Aktion, zack, ist er tot.
Ja, so. Und das in einem Halbsatz, ne?
Ja,
das war BAM!
Das wird so fast gefühlt nebenbei erwähnt, wo ich mir auch dachte, okay, alles klar, wenn das Buch jetzt so weitergeht, brauche ich Jahre erstmal, um das zu verkraften, wenn mit Charakteren hier so um sich geworfen wird. Mhm. Aber es wird's ja nicht, kann man auch so sagen. Man muss ja sagen, es ist relativ schroffe Art, einen Leser ranzuholen und auch dadurch ist der Lesefluss eben auch immens schnell gewesen, fand ich.
Weil die Erzählung echt sehr schnell ist,
fandst du. Ja, genau. Und ein ganzes Buch so zu schreiben, das wäre echt ein bisschen doll gewesen. Ist aber nicht so. Also das ist auch schon mal gut. Wobei eben zum Einstieg, ich fand es mal sehr abwechselnd. Ich fand es angenehm, sehr angenehm.
Ja, auf jeden Fall.
Dann kommen wir zu einer Person, die auch sehr wichtig ist. Das ist dieser Henry Lamp oder Lamp. Das ist ja der Technikexperte und für Blutsväter. Und ich muss sagen, da kommt ganz schön, da hast du gar nicht so ein Charakterbuilding gehabt, wie jetzt zum Beispiel bei dem Luthermann. Ich hatte auch ganz am Anfang das Problem, die auseinanderzuhalten, denn. Also, der wird nicht so explizit beschrieben. Na, nur, dass er ein Nerd ist, so ein bisschen. So das typische Ebene als Techniker. Aber eben nichts doll Kindheitmäßiges. Oder vergesse ich da gerade was?
Nee, ich habe nur den Eindruck gehabt, dass er der Assistent ist, der ihm hilft und der von ihm lernt sozusagen oder sein Wissen über die Blutsväter ihm weitergibt. Aber so insgesamt kommt er eher so als Schüchterner rüber, der ja zwar neugierig ist und hier auch den Luthermann, wie du mal schon sagst, untergeordnet ist, aber sonst habe ich da nicht wirklich viel in Erinnerung von ihm.
Ja, und deswegen, da kommen wir nachher noch zu, wenn wir so ein bisschen über den Plot und ein bisschen mehr über die Geschichte reden, dass mich was mit ihm denn nachher in der Geschichte passiert, gar nicht so interessiert hat. Das war so beiläufig denn für mich, weil der Charakter eben nicht so ausgebildet war. Dann waren die Charaktere, die jetzt gleich kommen, die beiden Spartans, nee, es waren ja sogar drei Spartans, ne? Es waren...
Aber wir können gerne mit diesem Charakter schon abschließen, wenn du möchtest, dann können wir direkt drauf eingehen.
Oder? Mit Henry, mit Lamp.
Lamp? Ja.
Lamp, ja. Ja, er stirbt.
Geil.
Also, genau, so. Es ist, ich mach's jetzt genauso wie das Buch, ich mach's ein bisschen abrupt. Also, er stirbt einfach, weil er ein bisschen zu neugierig ist. Und das war's dann auch. Der wird denn da so liegen gelassen? Ne? Was sollen sie denn machen? Und, das passiert ziemlich plötzlich und das passiert unerwartet. Eigentlich sollte das den Leser treffen, glaube ich. Weil man sich in dem Zeitpunkt schon ein bisschen in Sicherheit gewogen hat. Dann stirbt er und es trifft dann aber nicht so, weil der Charakter einen eben nicht ganz so nah gegangen ist, wie es vielleicht hätte sein sollen.
Da darf ich dich das erste Mal jetzt widersprechen, weil mich hat es ein wenig getroffen.
Ja.
Aber nicht aufgrund des Charakters, sondern aufgrund der Reaktion der anderen Charaktere, dass die da so getrauert haben. Das hat mich schon ein bisschen gepackt.
Ja, also vor allen Dingen, kann man ja die Sangheili denn auch, ne? Die haben die, man muss sagen, Gruppe wurde gespalten und die Sangheili hatten mehr mit den Forschern zu tun, denn sie haben so ein bisschen mit denen rumgewuselt. Ja, und dadurch hatte man dann, ja, die haben ein bisschen getrauert, könnte man schon fast sagen, ne, wenn man das Trauern nennen kann bei diesen Kieferspaltern da.
Ja, aber ich fand trotzdem diesen Tod, der war jetzt nicht so bedeutsam, aber für die anderen Charaktere auf die Auswirkungen fand ich das schon sehr ja, bewegend. Ich habe einen kleinen Vergleich, das passt jetzt überhaupt nicht. Okay. Und zwar in Designated Survivor war das genauso. Da ist, ist jetzt ein Spoiler, die Frau von dem Typen, von dem Hauptcharakter gestorben. Und ich fand das einfach so heftig, dass er da so, also dass er natürlich dann getrauert hat. Und dann die Auswirkungen auf diesen Charakter fand ich dann heftig und nicht den Tod der Person. Und das
okay,
war
genau vielleicht, ähnlich ja, hier. Vielleicht hätte ich es ein bisschen oder dann falsch gelesen oder die falsche Ansicht gehabt, ne? Dass nicht der Tod an sich von ihnen dramatisch ist, sondern der Tod von ihm für die Charaktere, ja, die noch am Leben sind. Also genau. So nach dem Motto, was geschieht mit den Überlebenden? Ne?
Ja, wie empfinden die das? Das genau. Habe ich jetzt so ja gesehen.
Genau. Ja, doch, stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja. Hätte ich vielleicht mal so lesen sollen.
Ja, jeder
kommt mal anders. Deswegen, es liest ja auch jede eine Stelle manchmal unterschiedlich, ne? Also, ein geschriebenes Wort ist ja nicht, dass die Deutung auch gleich ist. Genau, ja. Was ich gerade schon sagen wollte, dann haben wir die beiden Spartans mit Olympia Vale, die, ja. Fail, könnte man fast sagen, ne?
Fail, ja, je nachdem.
Ja. Ja, willst du ein bisschen zu ihr sagen? Hättest du da jetzt direkt was dir einfällt aus dem Buch? Also zu dem zweiteren, Frank Kodiak, da ist es schon ein bisschen einfacher, weil er hat eigentlich nur eine Aufgabe in dem Buch.
Ja, zu Vale kann ich sagen, weil sie auch einen Bezug zu Halo 5 hat, Charakter aus Halo 5, dass sie endlich mal ein bisschen mehr Geschichte hinter hat. Wir haben das im letzten Talk schon gesagt über allgemein die Halo-Bücher, dass endlich mal beschrieben wird, wie hat sie zum Beispiel die Sprache der Sangheili gelernt. Es wird in den Cutscenes ganz kurz gesagt, aber jetzt ist es wirklich, ja, sind wir dabei, wie sie das erzählt, dass sie da auf einem, ja, ich weiß nicht, ob sie auch geflüchtet ist, aber sie hat auf jeden Fall...
War das nicht eine Expedition oder ist sie nicht abgestürzt?
Sie hat als Kind Sangheili gelernt
auf genau. einem
Schiff, weil sie Zeit hatte und konnte danach sogar die KI korrigieren in Übersetzung. Das war einfach sehr interessant zu lesen.
Stimmt,
und
so war
hat dadurch
das.
Auch ein größeres Ansehen bei den Sangheili gesehen, die auch bekommen, die Gruppe der Menschen begleitet hat. Und so wurde sie von den Sangheili so als interessante Person überhaupt unter den Menschen bezeichnet. Und das fand ich dann schon interessant, dass das da so eingeführt wurde.
Stimmt, die war ziemlich von den Sangheili begeistert, als sie denn auf die Erde kam. Die hat die, genau, das war recht interessant, das habe ich fast vergessen in dem Buch, dass sie das so, die hat dem Leser immer so ein bisschen die Sichtweise von ihr gegeben. Dann hat man, der Leser hat das denn so gesehen, wie sie das sieht. Sie hat die Sangheili denn vor allem beschrieben, ne? Nochmal.
Ja, und so ein Sangheili hat ja immer sie beschrieben, beziehungsweise das wirkte so ein bisschen wie so eine Liebesbeziehung, habe ich mir immer mal gedacht. Das ist die, wenn ein Mensch interessant ist, dann sie.
Oh, toll, super. Das Kind will ich nicht sehen, so nach dem Motto. Ja, und dann kommen wir zu Frank Kodiak. Ist auch ein Spartan. Und der hat eben die Aufgabe in dem Buch, der Bruder im Plot zu sein und eine Plotperson und eben einer zu sein, der so eine leichte Hassparade auf die Sangheili schiebt. Also eine leichte ist gut, eine ziemlich dolle.
Genau, das ist der mit dem gebrochenen Arm, ne?
Ja, also er hat gar keinen Arm, ne? Also er hat nur noch dieses Roboter.
Ach ja, genau, ja, genau.
Wie Kelly, glaube ich, aus Reach.
Ein Roboterarm.
Ja, genau. Ja, und das ist dann so seine Aufgabe. Er schiebt immer so einen leichten Hass auf die Sangheili. Und sie kämpfen sogar auch noch auf der Erde.
Die Szene fand ich beeindruckend. Also die bleibt mir auch immer noch im Kopf hängen.
Ja?
Ja, dass da, dass sie gegeneinander kämpfen. Er hat ja irgendwie plötzlich angegriffen. wenn ich das richtig meine. Und der Sangheili hat ihn dann noch gerettet aufgrund eines, ja, aufgrund eines Ereignisses, ne, von einem Baum. Hat ihn dann noch das Leben gerettet, obwohl er angegriffen wurde. Das ist so dieses, dieser Aspekt der Ehre bei den Sangheili, ne?
Genau, man könnte fast sagen, das sind gefühlt die Japaner aus dem Halo-Universum. Fuchteln mit Schwertern rum und ich töte meinen Feind nicht, wenn er keine Chance hatte. Und ich töte meinen Feind auch nicht, wenn er ehrenvoll gekämpft hat. Oder ich ehre seinen Tod, wenn denn, ne?
Das von der Mentalität her, ja.
Ja, genau. Da fehlt nur noch, dass sie diese typischen Japaner-Bärte hätten. Weißt du, diese Schnauzer, die so lang nach unten gezogen sind.
Aber vielleicht ist ja dieser Vergleich ja wirklich auch gewollt, ne?
Ja, also sieht man ja auch bei dem Anime ist das doch, ne? Mhm. Dort wird das ja auch so aufgezogen, so. Ja, und auch wenn man so, das wurde in dem Buch ja auch wieder ein bisschen beschrieben, dass die so aus Häusern kommen, ne? Mhm. Ja, stimmt, ganz am Anfang wird doch auch sogar noch mit dem Gebieter, dem Arbeiter, kurz, hat man eine ganz kurze Stelle.
Ja.
Er schickt ja sozusagen die beiden Sangheili, die wir im Buch begleiten, auf die Erde und er hat die ja ausgesucht.
Da warst du ja letztes Mal, im letzten Talk zumindest, hast du gesagt, ich habe dir nochmal angehört, ja, nicht so begeistert, dass der Gebieter nicht selbst
ja, auch in Aktion
getreten ist.
Wieder so. Ich hätte es so gern gesehen, dass der da einfach mal komplett auf der Arche aufräumt. Also im wahrsten Sinne denn aufräumt, ne? Aber vielleicht muss man das auch ein bisschen sagen, ist natürlich klar, weil der hat da seinen Bürgerkrieg am Laufen. Der kann jetzt nicht einfach mal sagen, er geht für, ich weiß gar nicht, in welchen Zeitraum das Buch spielt, für die Zeit eben mal schön auf die Arche und kämpft da gegen sonst was. Ne? Mhm. Also, wobei auf der anderen Seite könnte man denken, ja, das ist jetzt hier, wenn die das nicht schaffen, dann geht alles unter. Ne? Auf der anderen Seite so gesehen. Na, egal. Genau, dann begleiten wir ja noch zwei Sangheili. Oh Gott, die Namen. Ntu Sarem Utze Tam. Also, tut mir leid, aber die Namen gehen immer gar nicht. Und ich lese die auch jedes Mal anders, wenn ich so ein Buch lese.
Wir haben es, glaube ich, schon mal erzählt. Ich lese nur das Bild sozusagen von dem Namen.
Ja, du unterbrichst dann sozusagen schon fast deine innere Lesestimme, die man immer so vor sich hat, ne?
Ja, genau, ich schaue einfach auf das Bild drauf und dann, also auf das Wortbild und dann
geht's weiter. Ach, der Typ. Und dann weiter.
Ja.
Ja. Ja, ich will sie jetzt gar nicht verwechseln, aber ich hoffe, Utze Tam.
Utze.
Utze. Utze Tam aus dem Schnee. Das ist doch der am Anfang diesen Aufständischen tötet. Er ist doch dieser ganz krasse, etwas stillere Krieger.
Der Loyale, ne?
Ja, genau, der vom vom Gebiet auch ausgewählt wird.
Es geht ja darum, muss man da vielleicht nochmal sagen, über den Bürgerkrieg den Gebieter zu stürzen, weil er ja gegen die Allianz war, ne, für die
genau.
Für den Menschenfrieden, genau. Also mit dem Frieden mit den Menschen, so. Da ist der Konflikt dann im Bürgerkrieg.
Ja, genau. Na, also das ist auch eine Sache, die auch wieder in der Buchreihe Kilo 5 Trilogie vorkommt, die ich jedes Mal jedem empfehle, weil da wird das nochmal ganz, 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 ganz vertiefend beschrieben, dieser Bürgerkrieg. Sehr interessant. Ja. So. Und dann haben wir die wichtigsten Charaktere in meinem Auge abgehakt. Dann haben wir natürlich hier noch den Captain und Blau und Keks, aber die spielen keine großen Rollen, finde ich. Oder gibt's noch was von du?
Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, zu den Wissenschaftlern, zumindest zu Luther Mann, dass er ja sozusagen als Zivilist da agiert. Und da fand ich nicht besonders, wie er die Kindheit beschrieben hat, sondern auch, wie er auf dem Halo-Ring war. Er hatte eine Installation selbst entdeckt. Und wie er dann so beschrieben hat, was er so gefühlt hat, dass er mit mehreren Sinnen die Welt wahrgenommen hat und dachte, nee, das ist gar nicht künstlich. Ich könnte jetzt auch auf der Erde sein, aber irgendwie gibt es doch irgendwelche Andeutung, dass es doch nicht die Erde ist. Und das fand ich einfach schön, weil er einfach die Umwelt, die wir in den Spielen zumindest einfach so hinnehmen, näher betrachtet und total fasziniert davon ist. Und das fand ich einfach beeindruckend.
Es hört sich jetzt richtig nerdig an. Und das ist es auch. Aber ich habe gestern auf Instagram habe ich ein Bild gesehen, da hat einer so einen Strand, ein typisches Strandbild, der hat dann ein Foto gemacht vor dem Strand. Ich glaube, im Hintergrund war seine Freundin. Und dann hat er das aber so gefotoshoppt, dass im Hintergrund denn dieser Halo-Ring, so wie wir das immer kennen, Dass der dann so hoch geht, ne? Dass er dann so breit und dann ganz schmal nach oben geht. Das ist so eine Sache, wo ich mir überlegt habe, Alter, wie wäre denn das, wenn das jetzt wirklich so wäre? Du sitzt dann ja wirklich am Strand und du hast dann dieses typische Horizont ja auch gar nicht. Sondern, denn am Horizont ist ein Cut und dann siehst du, wie da einfach mal so ein riesen Gebilde von Ringen nach oben steigt. Ja. Das habe ich meiner Freundin erklärt oder versucht zu sagen. Die guckt mich nur an und denkt, ich bin eine absolute Vollspacken und dass ich mal über wichtige Dinge meinen Kopf zerbrechen soll.
Das ist gut. Ich habe auch eine kleine Anekdote, sage ich mal so. Ich war mit meiner Familie in Rom und die hat immer gefragt, wie ich das fand. Und ich habe immer gesagt, atemberaubend. Also ein bisschen sarkastisch, weil ich nicht unbedingt so beeindruckt war von den Konstrukten, sage ich mal so. Also als größer und prachtvoller vorgestellt. Da habe ich mir so gedacht, ja, ich bin schwer zu beeindruckend, aber mit so einem Halo-Konstrukt auf dem Halo-Ring zu sein, auch so nerdig wie es ist, das wäre schon atemberaubend, auf jeden Fall.
Ja, weil das, ich finde auch diese Größenvergleichsvideos immer doll. Und dann so ein Halo-Ring und dann die Arche, die einfach mal größer ist als alles, was so. Egal, so. Das nächste wäre, meiner Ansicht nach, dass wir vielleicht ein bisschen über den Plot reden. Mhm. Der Plot ist ja in dem Sinne, ja, die Spoilerwarnung können wir jetzt auch nochmal ganz groß ausschreiben. Wenn es mit den Charakteren nicht schlimm war, dann wird es jetzt richtig schlimm. Der Plot ist ja, dass auf der Arche selber ein Monitor ist und der aktiviert einen Countdown. Ich glaube, 30 Tage waren das oder irgendwas in dem Sinne.
Und Zeitdruck auf jeden Fall für die.
Auf jeden Fall Handlung. Zeitdruck. Und dadurch müssen die beiden, wie nennen wir das, Gelehrten, die Professoren, die wir hier beide haben, werden denn von ihrer Installation abgezogen und zur Erde geschickt, wo sie das Portal öffnen müssen, das wir aus Halo 3 kennen, auf der Erde. Das kriegen die denn nicht hin und dann kommen die Sangheilis dazu und die bringen einen Ingenieur mit. Und der kriegt das innerhalb von, ich weiß nicht, einem Tag hin? So intelligent, wie sie eben sind. Und mit dem Öffnen von dem Portal kommen denn auf einmal durch das Portal von der Arche, ja, wie nennt man die denn nochmal? Diese Sentinels sind das, ne?
Ja, in größerer Version. Ich glaube, man hatte die auch in Halo 2 gehabt, also zumindest so oder vielleicht sogar größer.
Ja.
Wenn man da bekämpft hat, die diese Schilde vorne hatten, ne?
Das wurde genau, ja auch im Buch die schienen aber viel größer beschrieben worden zu sein und es gab auch verschiedene Varianten, welche die, die waren auf jeden Fall, sind die durchs Portal gekommen, um die Erde abzubauen. Ja. Denn war natürlich auch die Frage, warum war der so schnell da? Weil eigentlich sollte die Reise doch, ich weiß gar nicht, 7 Tage dauern, also relativ lange. Hat dann aber überhaupt nicht lange gedauert, sondern nur 3 Stunden. Und auf einmal war der da und wollte die Erde abbauen. Haben sie natürlich abgeschossen. Und dann kam immer mehr und mehr und mehr und mehr. Erst in kleinen Gruppen, dann in größeren. Und es war dann nachher so, dass die Sangheilis, 2 Spartans und die Professoren sich getroffen haben auf dem Sangheili-Schiff. Und die Sangheilis haben in so einer Art Hinterhalt die Gruppe ins Portal buxiert mit dem Schiff. Ja, oder? So war es doch.
Genau.
Ja, und dann eben die Portalreise, wo dann alle von ausgegangen sind, oh verdammt, jetzt brauchen wir hier unsere paar Tage, war dann innerhalb von 3-4 Stunden vorbei. Lässt sich damit beschreiben, dass der Monitor, der auf der Arche ist, das Ganze gemoddet hat oder verbessert hat. Irgendwie so war das, oder?
Ja, genau, er wollte ja, das ist jetzt der Plot-Twist, er wollte ja, dass die Menschen auf die Arche kommen.
Genau. Da sind wir jetzt, er wollte ja unbedingt, dass sie kommen, damit er eben, der Countdown, kann man ja auch mal sagen, ist dafür, dass die Halo-Ringe aktiviert werden. Der ist nicht irgendwie dafür da, dass denn irgendwie eine Geburtstagsfeier gefeiert wird, sondern die Aktivierung der Halo-Ringe. Und das soll natürlich aufgehalten werden von dieser, erlesenen Gruppe an Helden. Ja, wie findest du denn allein diesen Twist? Bist du damit einverstanden oder?
Ich muss sagen, wenn ich Serien gucke oder insgesamt Handlungen verfolge, bin ich immer sehr überrascht. Also ich denke nicht mehr viel nach, was könnte sein oder ich bin schnell zu überraschen, sag ich mal so. Aber insgesamt wirkt es nicht nach etwas Neuem, ne? Also
Na, das erstmal nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich so ein Monitor wäre, würdest du einen 30-Tage-Countdown machen? Wie dumm ist das denn?
Inwiefern?
Ich würde das... Na, der, er macht ja einen Countdown, dass das aktiviert wird.
Mhm.
Warum? Damit die sich wehren können? Was ist das denn für ein Quatsch? Ich hätte es einfach aktiviert, ohne Countdown. Oder wurde irgendwie beschrieben, dass der Countdown gebraucht wird, damit die Dinger sich aufwärmen. Nee. Ich kenne das noch
ja,
aus
doch.
Der...
Haben, ja? Das ja? Also er möchte ja auf jeden Fall, dass das Portal geöffnet wird.
Ja, der, um die Erde ab... Ja, ja,
um gut, die Erde stimmt. Abzubauen und die Arche ja. zu reparieren.
Ja, gut. Und deswegen...
Und da war ja auch der Gedanke von ihm, der wurde ja auch beschrieben mit einer Unterhaltung von mit Vale, glaube ich, ne?
Ja, ja.
Dass der Illuminat die Intention hatte, die Installation zu reparieren und die Menschheit später dann auch mit den Halo-Ringen, also alles intelligente Leben, inklusive Menschheit und Sangheili, zu zerstören, weil diese ja die Installation zuvor alle auch zerstört haben. Jeder Master Chief, Installation 01, 04.
Genau.
07.
Und dann doch
die Arche, Neuaufbau. Den neuen, genau. neuen Alpha Halo. Und dann ja, ist es eigentlich logisch sozusagen für eine KI zu denken, ja, der Mensch muss weg, der ist für die für das Projekt jetzt nicht so gut geeignet, die Installationen zu erkunden.
Okay, doch, stimmt. Wenn man das jetzt aus dem Aspekt betrachtet, ist ja schon wieder logisch, ne? Ja, und dann auf der Arche selber erforschen die das Ganze so ein bisschen, wollen natürlich zur Zentrale. Werden denn getrennt, weil Vale irgendwelche inneren Stimmen hört. Und die sind dann mitten im Gefecht mit Tieren und auf einmal denkt sie dann mit einem Art Yeti. So habe ich mir das Ding immer vorgestellt. Wir reden aber nachher nochmal fix über die Flora und Fauna. Mhm. Weil ich das auch interessant finde, wird sie einfach mitgenommen und ist Best Friend mit dem. Weil der Monitor alles dort kontrolliert. Also der ist allmächtig. Er ist eigentlich Gott auf dem Ding. Ne?
Das ist wirklich ein interessanter Aspekt gewesen, ne?
Ja,
weil
das ist wirklich...
Das ist, ich habe das schon mal im letzten Talk gesagt. Wie gesagt, ich habe den nur gehört. Den könnt ihr auch gerne hören, wenn ihr allgemein über Halo-Bücher was hören möchtet. Nicht nur über dieses hier. Habe ich auch gesagt, dass ich das interessant finde, dass es auch ein bisschen mystisch ist, dass man nicht weiß, was passiert jetzt gerade.
Ja, genau. Es ist
was
ja nicht
Überirdisches
so
jetzt, vielleicht, ne?
Genau. So du wirst ja als Leser im Dunkeln gelassen.
Ne? Genau.
Wir wissen das jetzt schon. Aber während du das liest, ist es denn so, hä?
Sie hört Stimmen,
ja,
warum machen
genau.
die jetzt nichts? Vorher wird der Luther Mann ja angegriffen, beziehungsweise hat total Schiss, da wird so ein bisschen die Verlässlichkeit gezeigt von den Menschen und
ja.
Sie wird einfach dann weggetragen.
Die Verletzlichkeit finde ich auch ziemlich beeindruckend, als denn die Zangheli und Spartan, wo die alle weitergehen können, aber die Marines und die von der vom MMD, als die dann nicht mehr weiter konnten, weil der Schnee zu doll war.
Das war so schön. Da war ja die vom MMD, die für die Mission beauftragt war, also die Chefin.
Genau.
Die ja eigentlich gar nicht wollte, dass sie erst losfahren. Da war ja noch Bürokratie noch oder hier Politik dazwischen, dass das Schiff gar nicht starten durfte zur Arche. Und dann haben die Eliten gesagt, ah, machen wir trotzdem, wir haben keine Zeit. Und dann gab es ja, das ist eine Entführung. Und dann zum Schluss
ja.
war sie dann verletzt und musste zurückgebracht werden. Das war so schön. So eine
ja.
Genugtuung.
Ja, ja, die schwachen Menschen eigentlich wieder so, ne? Ohne Rüstung geht da gar nichts.
Ja.
Ja, genau. Und da trennt sich denn ja nachher die Gruppe, weil Vale eben weg ist. Und die ja suchen. Und die Zangheli sind auf dem anderen Weg. Also das wird da versucht, auf zwei Wege zu finden. Der Kontrollraum. Und der Monitor wirft dir natürlich viele verschiedene, ja, kleine Steinchen im Weg. Der einen Gruppe, ne, mit der Spartan-Gruppe.
Mhm.
Und die andere Gruppe lässt er auf so einen riesen Mammut einfach mal durchstapfen durch alles. So, ne? Also auch komisch. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, ne?
Ja, genau. Das war irgendwie so, ich habe mir so einen riesen Dinosaurier vorgestellt, der
okay,
meterlange Beine hat.
Geht auch. Siehst du, so ist es nämlich, ne? Wird was beschrieben und alle stellen sich das anders vor, denn ich habe so ein dickes Mammut im Kopf gehabt.
Das ist doch interessant. Wir haben ja jetzt hier die, in der Halo zumindest, haben wir die Bilder von der Arche, wie sieht die Zitadelle aus und dann haben wir halt dann Teile, wo wir uns das selbst denken müssen. Das ist eigentlich schön gemacht, finde ich.
Eigentlich sind wir so ein Wort, es ist ja schön gemacht,
ja.
Ne?
Ja.
Genau. Dann kommen sie ja nachher zum Monitor, vor allen Dingen Vale. Die hat dann einen Dialog mit dem, der ein bisschen länger geht über mehrere Seiten. und auch immer wieder unterbrochen wird, um wieder zur anderen Gruppe zu gehen und dann weitergeführt wird. Und da kommt dann raus, dass von Kodiak, der Bruder, der ganz am Anfang des Buches auch so einen kleinen Part hat, der dann auch auf der Arche ist und dort mit einer kleinen Gruppe von Soldaten und dann eigentlich stirbt, man denkt, er stirbt, weil er schon so eine Stimme hört. Das ist dann aber der Monitor, der ihn dann auch rettet und da macht ihn so Cyborg-Mensch-Hybrid. Hm. Und den braucht er ja, um diesen Ring, diesen Schlüssel zu aktivieren. Na, braucht er ja immer. Ja, doch, so war's. Der,
wie heißt ja, nicht, Didex, hast schon recht. Wie
heißt das? Der Schlüssel, ja, den wir aus Halo 1 kennen, diesen coolen, na. Und aus Halo 2 auch. Und ja, dann wär's das eigentlich. Den Kodiak sieht ihn dennoch, kriegt so ein paar Tränen in die Augen gedrückt, könnte man fast sagen. Und ja. Denn haben sie den Planeten gerettet, nachdem sie den Monitor zerstören.
Ja. Nicht nur den Planeten, wieder ja, das intelligente Leben, Universum. Die Sangheili, Menschen,
alles. Und ja, wie bist du denn mit dem zweiten Part von dem Buch? Ist das für dich nachvollziehbar, was dort alles abläuft? Oder empfindest du das auch, findest du da irgendwas unstimmig?
Unstimmig gar nicht, nein. Also ich fand das sehr interessant, dass sozusagen der Kreis geschlossen wurde. Am Anfang gab es da die Perspektive von dem Bruder, der als erste Expedition wieder zur Arche ging. Oder man hörte auch, dass er ein Schiff verschollen ist. Und dass der Bruder da wieder auftaucht und da, das ist ja dieser Cyborg, den du gerade beschrieben hast, da am Sterben ist, von der Bruder von Kodiak. Das hat einfach hier so schön den Kreis geschlossen. Es wirkte ganz kurz, oder was heißt ganz kurz, unterschwellig ein bisschen, das wirkt sehr künstlich. Also ist natürlich geplant, die Story. Aber es wirkt so ein bisschen unglaubwürdig.
Ja,
andererseits war es befriedigend, dass das wieder auftaucht und der Kreis geschlossen war. Da bin ich ein bisschen
zwiegespalten. Es war kein zerbrochener Kreis mehr.
Nee.
ja, kann ich nur zustimmen. Man hatte so ein ganz komisches Gefühl. So, als man hat sich irgendwie gedacht die ganze Zeit, aber okay, weil es so lange nicht da war. Ich hätte eigentlich viel früher damit gedacht, dass dieser Bruder kommt. Aber es ist ja nur ganz am Ende.
Ah, ne? Okay, und dann war das für dich so ein bisschen, den kramen wir nochmal aus dem Sack.
Ja, aber ich dachte mir das die ganze Zeit. Aber ich hätte gedacht, das ist das schon viel früher, dass sie den irgendwie dort finden. Dass er dort überlebt hat und sich von den Tieren ernährt hat. Irgendwie sowas. Das dachte ich mir. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass er dann vom Monitor genommen wird und so, keine Ahnung, Terminator-mäßig hochgepusht wird.
Was ich aber interessant finde, daran erinnere ich mich jetzt erst, dass er auch gekämpft hat gegen die Wellen.
Ja, ne? Genau. Er hat ja, und er hatte ja auch dieser menschliche Aspekt. Also der Bruder, die waren durch so eine Energiewand, kam nachher die andere Gruppe dazu, die Spartan-Gruppe. Und auf der einen Seite stand dann eben der Bruder, wie hieß er denn noch, Bobby, und Kodiak stand auf der anderen Seite. Und irgendwann sehen die sich so und dann hatte dieser Bobby, dieser Cyborg, so übelst den Zwiespalt in sich. Zwischen Maschine und Befehl und dieser Menschlichkeit.
Das hört sich nach dem Master Chief an, den Halo 4.
Ja, genau. Und was man so merkt, er will eigentlich nur sterben, weil er tierische Schmerzen hat, so wie er da so zusammengehalten wird, ne? Ja. Und das wär's dann ja mit dem Plot, ne?
Ja. Ja. Um das nochmal zusammenfassend zu sagen, irgendwie auf jeden Fall sehr interessant. Man kann ja die Geschichte auch, finde ich, isoliert lesen, betrachten
von der ganzen
Hauptstory ist eingebettet im Universum. Aber hat jetzt nicht so die große Relevanz. Würde man sagen, die Ereignisse, die jetzt stattgefunden haben, haben nicht stattgefunden im Universum, gäbe es eigentlich fast keine Veränderung.
Nö.
Außer die Erkenntnisse auf der Arche, was da.
Ja, in den Spielen wird aber, also die haben ja natürlich jetzt das Portal, was offen ist. Immer. Aber es wird ja dazu keinen Bezug genommen. Vielleicht jetzt in Halo Infinite.
Mensch, Eistee.
Ja, kann ich es immer noch nicht. Ja. Dass sie das dort vielleicht irgendwann aufgreifen. Mal schauen.
Und dann war noch, was ich nur sagen wollte, bevor du wieder anfängst, dass es auch wieder so Themen waren, die eigentlich also bekannt sind. Einmal mit, was ich gerade gesagt habe, mit dem MND, dass es so einen Zwiespalt gibt zwischen ja, dem Militär und dem wirklichen Ziel für die Menschheit, also dass man das ja so durch demokratische Prozesse oder sowas einfach langsam brauchen zu handeln. Irgendwie so kann man das ja beschreiben, ne? Dass
Es
da
ist
irgendwie
schon
so.
fast, ist das so Kritik auch an die heutige Gesellschaft,
Oh,
dass
jetzt geht's
man,
aber deep.
also das hat der
Ja.
Autor vielleicht nicht
Ja, das.
gewollt, aber
Ja.
man merkt es einfach, weil wir sind so bürokratisch, ne? Also man
Ja.
kriegt nichts hin. Und wenn mal schnell gehandelt werden muss, wie bestes Thema Klimawandel, dann wird es einfach nichts, weil alle nur die ganze Zeit irgendwelche Regeln machen.
Ja, aber es
So,
ist so ein
ne?
Thema, das wird auch in vielen Actionfilmen behandelt. Das ist irgendwie, ich fand es ein bisschen ausgelutscht. Vielleicht hat mich das auch einfach angepisst, das Thema,
Ja,
weil es einfach scheiße ist.
ja, ist
Aber
es,
ich fand,
ja.
das Thema ist ein bisschen ausgelutscht. Und zum Schluss, das mit dem Cyborg, dass er ja das Menschliche in sich finden muss und so, um die anderen nicht zu töten. Die anderen haben, glaube ich, auch, habe ich jetzt so stereotypisch im Gedächtnis, ihn haben zugerufen, ich bin doch dein Bruder oder so. So
Ja,
habe ich gerade,
na klar,
das
diese
wird auch so.
Stereo, ja.
Das ist auch ein
Ja.
bisschen, ja.
Das ist eben so wirklich so Sci-Fi-Stereotyp in dem Fall, ne? Das
Ja.
muss man wirklich sagen. Ich habe jetzt einen halb Mensch, halb Cyborg, jetzt müssen seine Gefühle hochkommen. Ja. Ein paar Klischees müssen dann eben doch bedient werden.
Ja gut, dann
Er kann sich
eingebettet
auch.
in Halo.
Genau.
Ja.
Erinnert mich so, ich hatte, also optisch hatte ich den, ich weiß nicht, ob du bei Star Wars ein bisschen drin bist, hier diesen General Grievous hatte ich so ein bisschen im Kopf.
Ja, okay. Ich hatte ein bisschen
Ja.
ekliger vor Augen. Also.
Und noch ekliger, ich finde Grievous schon total eklig, wie der immer am Husten und am Keuchen ist.
Ach, ja, aber der ist ja glatt geleckt.
Ja, gut, das stimmt.
Ich habe mir so einen Flat-Verschnitt so vorgestellt, so halb.
Boah, ja, doch,
Ja.
dass er denn so wirklich so am Rumhinken ist.
Mhm.
Okay, hast du noch was dazu sagen? Plottechnisch.
Plottechnisch. Nee, wie gesagt.
Weil sonst würde ich weitergehen, noch ganz kurz, 1, 2 Minuten, dass wir ein bisschen über die Vegetation reden. Und danach habe ich ja noch eine Überraschung für dich. Zwei
Du.
kurze Fragen.
Oh, da bin ich gespannt.
Ja, Weltvegetation. Wir haben das ja schon ab und zu mal ein bisschen angeschnitten. Dass wir das sehr interessant finden, wie die Arche beschrieben wird oder wie der Herrn Mann seine Schildwelt, oder ich sage jetzt mal seine, also auf der er arbeitet oder gearbeitet hat, wie er das beschreibt. Ich fand das, es war so ein weiteres Häppchen wie in Reach damals. In Reach hatten wir ja so ein paar Tiere, diese Art, ja, Sträuße und diese ganz großen, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Weißt du, welche ich meine?
Ja, die ein bisschen
Ja,
viele
wie
Gelenke
diese,
haben, ne?
genau,
Weil sie
die
so Wesen,
aussehen,
ja.
wie die Riesen,
Le
Schlaftiere, die es damals gab zur Urzeit der Weltgeschichte. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, aber ich weiß ja, wie hier. Wir können die ja
Ja,
vielleicht auch einblenden
okay,
lassen.
egal. Und in diesem Buch hast du ziemlich viel mit der Flora und Fauna auf der Arche zu tun gehabt. Was für mich so ein bisschen das Ganze realistisch gemacht hat, dass immer gesagt wird, die Bibliothekarin hat versucht, viele Tiere und alles dort so einzubetten, dass es eben so eine Arche ist, so eine Noah, ne? Dass dort viel lebt. Und das kam da zum ersten Mal so zur Geltung. Einmal zum Beispiel diese kleinen Dinos, die wir hatten, denn diese Yetis, dann werden große fliegende Wale beschrieben, dieses Riesenteil, auf dem sie reiten. Und das Interessanteste natürlich, dieser lebende Baum. Was auch immer das war.
Ah, ja, genau, mit diesen
Ja,
Lilialen,
erinnerst
wie
du
heißt
dich
das?
genau?
Mit den Ästen,
Genau
die
so
dann
ein.
rauskamen aus dem Boden und die angegriffen haben, ja.
Genau so ein Kampfbaum eben, ne? Wie man sich so einen typischen
Kampfbaum.
Kampf. Wie man sich
Geil.
das so vorstellt. Ich fand das schon ziemlich interessant. Und es hat die Welt auch sehr realistisch, oder nicht realistisch, aber man hat es der Ganzen abgekauft, dass es auch wirklich die Arche ist. Deswegen wollte ich dem Ganzen nochmal einen kleinen Punkt geben, dass das eins der Bücher ist, oder auch eigentlich mit das einzige, wo das nochmal explizit beschrieben wird, was eben immer so gesagt wird.
Ich habe da aber auch noch hier von der Bluesvetter-Saga, wo sie also zum Beispiel durch den Wald gelaufen sind oder so. Da haben wir ja auch.
Oh, die ist so lange her bei mir.
Ja, aber da. Ich habe es auch ein bisschen verschwommen, aber da ging es ja auch um Tiere, um
Du
Vegetation,
meinst
dass sie.
das zweite Buch wieder, oder?
Ich glaube, ich bin im
Oder
zweiten. Ja.
meinst du das erste, wo sie auf dieser Insel sind, wo das Kryptum ist? Nee, das meinst du nicht.
Das meine ich nicht. Die
Nee, nee.
Reise, wo sie da in dieser Geisterstadt waren oder was das war.
Ja, oh, das ist so ein creepy Buch, das zweite, ne? Da muss ich, glaube ich, auch nochmal lesen und dann auch nochmal ein extra Video mit dir drüber machen.
Ja, das nochmal zu lesen, das wird spannend. Aber ja, gut.
Aber hast du noch was zu sagen zu Flora und Fauna?
Wurde alles gesagt.
Okay, ja. Gut. Denn zu den zwei kurzen abschließenden Fragen. Hast du eine Lieblingsstelle im Buch? In Klammern, ja, welche?
Die Frage ist witzig, weil das war ja unter meinem Vorschlag, mit dem ich dich überraschen wollte oder überrempelt habe in der Vorbereitung. Lieblingsstelle. Jetzt haben wir ja das ganze Buch jetzt im Talk hier Revue passieren lassen und ich habe mich an viele Sachen wieder erinnert, wo ich...
Sehr schön.
...überhaupt wieder erinnert insgesamt, die ich einfach so, ja, die so bildhaft beschrieben worden sind, wo ich wirklich konkrete Bilder jetzt noch habe. Deswegen, das ist jetzt echt schwierig. Ganz am Anfang, vor dem Talk zumindest, hätte ich auf jeden Fall gesagt, die Szene Luthermann, wie du sagen möchtest, als Kind. Das fand ich einfach beeindruckend, dass das beschrieben wurde, alle waren am Weinen, weil die Heimat ist verloren, in Familien haben sie zurückgelassen und sind gestorben. Und im Hintergrund sieht man, wie sie abgeschlachtet werden, sinnbildlich durch die Schiffe, der Allianz, und er sitzt dann da am Fenster und hat das als toll beschrieben, und die Mutter tickt natürlich völlig aus, weil das einfach ja gar nicht dazu passt, aber er als Kind begreift das gar nicht so. Und das fand ich sehr faszinierend, diese Sicht als Kind ja im Halo-Universum zu sehen.
Würdest du denn dabei bleiben? Weil du vorhin auch meintest, dieser Schwertkampf, den fandest du sehr...
Ja, der war sehr schön, der war auf jeden Fall sehr sinnbildlich für die Beziehungen von dem Sangheili und dem Menschen, aber am besten auch nicht. Ich glaube, ich würde mich in diesem Moment auf die Szene ja festlegen, obwohl ich sowas gar nicht gerne mache. Vielleicht ist es bald was anderes.
Es ist schwer, weil ein Buch besteht eben aus fast oder mehr als 300 Seiten und sich denn da was rauszupicken.
Ja.
Und er hatte auch diesen Zwiespalt. Ich hatte auf jeden Fall die Szene auch von dir drin. Hm. Aber was ich auch noch gut finde, ist, als sie auf der Arche waren und dieses erste Gefecht mit diesen blinden Dinos, wo er denn nachher die Waffe in die Hand nimmt. Von dem toten Marine.
Mhm.
Und dann anfängt zu schießen. Da wird das so beschrieben, weil er noch nie geschossen hat. Und da wird das wirklich über, ich glaube, ein, zwei Seiten explizit beschrieben, wie er in so einem Rausch kommt. Vom Schießen.
Stimmt. Ja.
Und das fand ich auch sehr cool. Also, die Szene fand ich auch gut. Ah, lustig. Ist alles eigentlich nur Mann. Mann hat so die richtig guten Stellen.
Ja, das stimmt.
Genau.
Und der erste Pazifist namens Halo, der sind. Aber natürlich, wurde er umgewandelt. Also
natürlich
zum Guten.
Kriegt er gleich die AR in die Hand und darf losrattern.
Ja, und das ist gut. So sollte das dargestellt werden.
Okay.
Ja, gut.
Das ist das Sinnbild für die neue Generation Halo-Spieler. Nehmt die AR und rattert die Leute mit BR nieder. Nehmt sie einfach.
Okay, das ist jetzt sehr.
Ja, ist wieder meine Sicht der Dinge.
Sehr schwarz, ja.
Okay, und das zweite wäre, wo ordnest du das Buch ein? So eine Art Ranking für dich. Okay. Wenn du jetzt so die du gelesen hast, wo kommt das für dich rein? Ja.
Das ist auch schwierig.
Ja.
Weil es so ein bisschen Absatz ist von allem. Also, ich habe ja schon gesagt, die Story insgesamt ist nicht so relevant, aber es hat irre Spaß gemacht, das zu lesen, weil es einfach so linear war, so einfach zu lesen. Es war leichte Kosten und es hat einfach Spaß gemacht, das so zu konsumieren. Ich würde immer noch sagen, Zerbrochener Kreis ist immer noch ganz oben bei mir. Also es ist auf jeden Fall nicht auf Platz 1. Es ist, das ist jetzt schwierig.
Ach,
wie ist es denn bei dir?
Ich sehe jetzt alles so und ich muss sagen, also ist so ein richtiges, so ein richtiger Mittelmaß, so ein richtiges Buch, was man...
So ein richtiger Durchschnitt.
Richtig Durchschnitt. Das ist so ein Buch, was du dir wirklich nimmst, du liest es, dann legst es weg und denkst dir, cool, ich habe Background-Info, aber die kann ich gar nicht einbringen, so wirklich im Halo-Universum. Das ist so nichts, was du jetzt wo du so richtig prahlen könntest irgendwie.
Das stimmt.
Wirklich. Und das ist auch so das Problem vom Buch, weil du bei vielen anderen Büchern, zum Beispiel Zerbrochener Kreis, kriegst du richtig Input, so, ne, über den Krieg, wie das damals war, zwischen den Sangheilis, wie das denn war, zwischen Aufständischen der Sangheilis und auch wieder nicht, ne? Also, und du kriegst ja sogar von High Charity ein bisschen den Aufbau und so alles mit, ne? Sowas hast du ja gar nicht jetzt. Also, deswegen, das Buch ist bei mir wirklich so, das ist so, wenn du alle Bücher durch hast im Halo-Universum, die ich als wichtig betrachte, ne? So Blutsväter-Saga, ist das so ein Buch, das nimmst du dir und liest es dann einfach mal und sagst dir so, cool, dass ich es gemacht habe. Also, es ordnet sich so bei mir ein, ja, wenn du das kennst, Geister von Onyx. Wobei das auch mehr Stellenwert hat eigentlich, weil du dort eben ein Spartan-Programm noch drin hast. Mhm. Also es ist schon echt so ein, ich würde es echt unten anordnen jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, nochmal.
45 Minuten haben wir es gehypt und jetzt ist es
ganz unten. Also es ist alleinstehend ein super Buch, ne? Ja. Aber ich finde, mittlerweile muss man echt sagen, auch die neueren Bücher im Halo-Universum, die sind einfach so gut. Blutsfeder-Saga, Kilo-5-Trilogie, Zerbrochener Kreis. Was hatten wir? Also, was man vielleicht übersetzungstechnisch würde ich sagen, sind die ersten Bücher scheiße und so, aber das ist ja eher übersetzungstechnisch gegeben und gar nicht storytechnisch. Das will ich gar nicht bewerten, sondern wirklich rein, was im Buch drin ist. Und da ist es einfach, ja.
Ja. Als Erstleser nicht zu empfehlen, weil man vielleicht enttäuscht ist, dass es zu wenig Input ist, aber sonst, man was Leichtes konsumieren möchte, weil ich finde, von den 6 Büchern, die ich jetzt gelesen habe, war das am leichtesten zu verstehen.
Du brauchst keine Nebeninformationen. Sogar genau. Das Uni wird dort, ist gar nicht so tiefgründig, also du brauchst keine Backinformationen. Ja. Sogar das mit den Zanghilis wird ausreichend beschrieben.
Leichte Kost. Also,
genau, sagen, machen wir gar nicht so ein Ranking, sondern sagen wir wirklich leichte Kost, wenn du mal über Halo im Halo-Universum sein möchtest und Dinge wiedererkennen willst, aber jetzt nicht unbedingt eine Trilogie oder was Schwieriges anfangen möchtest.
Ja, genau.
Ja.
Das ist ein schönes Ende.
Finde ich auch.
Hat auch wieder echt Spaß gemacht, das ganze Buch Revue passieren zu lassen, weil ich vergesse sehr schnell die Handlung von Büchern und dann kann ich mir das hier nochmal anhören und ihr habt auch hier bis hierhin geschafft, beziehungsweise ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, habt ihr es gelesen? Dann könnt ihr auf YouTube gehen, Halo Cluster, den Talk raussuchen, falls ihr auf anderen Podcast-Seiten seid und dann können wir diskutieren, weil ich habe das schon mal gesagt, es ist irre wenig Austausch im Internet über die Bücher.
Deutschsprachig ist gar nichts
gefühlt. Das zumindest, genau. Ja.
Also, ja.
Und ja. Das nächste Buch ist ja Halo Envoy. Das habe ich ja vorgeschlagen, die gesamte. Was wir zusammen durchlesen werden und dann hoffentlich bald den nächsten Talk aufnehmen.
Da habe ich noch gar keine Peilung. Ich lasse mich überraschen. Damit wäre es das. Ich würde schon mal sagen, von meiner Seite tschüssi. Hat viel Spaß gemacht.
Jo.
Wie immer.
Und auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.